Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Reinhard Grindel ist nicht mehr Präsident des Deutschen Fußballbundes, das haben Sie garantiert schon gehört. Das bedeutet allerdings nicht, dass Reinhard Grindel jetzt arbeitslos ist. Er hat noch weitere Posten als Fußballfunktionär und er hat die Möglichkeit, wieder beim ZDF zu arbeiten. Das liegt an den Jobs, die Grindel vorher gemacht hat. Er war nämlich seit den 90er Jahren beim ZDF fest angestellt als Fernsehjournalist und im Jahr 2002, da ist er dann Bundestagsabgeordneter geworden für die CDU. Und deswegen gilt für ihn auch heute noch das Abgeordnetengesetz und in dem steht drin, dass frühere Abgeordnete ein gesetzlich geregeltes Rückkehrrecht haben. Das heißt, für einen früheren Bundestagsabgeordneten und Sportfunktionär muss im ZDF eine Stelle freigehalten werden. Über diese Regelung habe ich kurz vor der Sendung mit der grünen Medienpolitikerin Tabea Rössner gesprochen und weil sie genauso wie Grindel früher mal ZDF-Journalistin war, habe ich sie gefragt, ob sie auch zum ZDF zurück will, wenn es mal mit der Politik nicht mehr klappt.
Ja, ob als Journalistin oder in anderer Funktion, das ist halt die Frage. Richtig ist erstmal, dass es natürlich ein Rückkehrrecht für ehemalige Abgeordnete gibt, damit man auch das Mandat frei ausüben kann. Denn nur so ist es ja allen Menschen möglich, auch ein Mandat auszuüben. Und nur so ist auch die gesellschaftliche Breite im Parlament abgebildet. Und deshalb sollte die Mandatsausübung selber natürlich keinen persönlichen Nachteil bedeuten. Es macht einen unabhängig und frei, wenn man weiß, dass man zurückkehren kann. Allerdings ist mir schon bewusst, dass ich als Journalistin dann vielleicht nicht mehr alles machen kann.
Ja, in der Tat. Das ist ja auch die Kritik jetzt am Fall Grindel beziehungsweise an der Möglichkeit, dass es überhaupt diese Rückkehrklausel gibt. Sie haben es zwar gerade schon angedeutet, aber ist das nicht tatsächlich hochproblematisch, dass da Politiker als Journalisten weiter Politik machen?
Also ich finde es immer generell schwierig, wenn es diesen sogenannten Drehtüreffekt gibt, dass Politiker in bestimmte Funktionen kommen, in Wirtschaft, in Verbände oder eben auch in den Medien, wenn sie keinen großen Abstand haben zu der Tätigkeit. Wir haben damals schon kritisiert, dass Grindel ja zum DFB gegangen ist als ehemaliger Abgeordneter. Das heißt, auch da war ja schon der Drehtüreffekt da. Und nun muss man aber genau bewerten, welche Funktion er denn dann ausüben kann. Ich glaube, es ist schwierig, wenn er beispielsweise eine leitende und meinungsbildende Funktion bekäme. Außerdem glaube ich, dass die Frage, was für Nebentätigkeiten er dann noch weiter haben kann, ja auch problematisch ist. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Angestellte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müssen ja die Erlaubnis haben, eine Nebentätigkeit ausüben zu können. Und es darf da auch keine Interessenskonflikte geben. Und ich finde es schon fatal, wenn jemand, der so in der Öffentlichkeit gestanden hat, der in besonderer Funktion auch ja eine Art Lobbyismus betrieben hat und Vertrauen in die Integrität verloren gegangen ist, wenn der zu einem öffentlich-rechtlichen Sender wechselt, weil das Vertrauen in die Unabhängigkeit dann auch erschüttert werden könnte. Um Schaden vom ZDF abzuwenden, wäre es sicher besser, er würde nicht zurückkehren.
Das heißt, in solchen Fällen, sowohl bei Herrn Grindel als auch fakultativ bei Ihnen jetzt, wäre die einzige Möglichkeit zu sagen, das ZDF schickt Sie nicht mehr in die Redaktion, sondern beispielsweise dann in die Poststelle oder so.
Ja, es gibt ja viele Tätigkeiten innerhalb des Hauses, ob ich jetzt in der Poststelle lande oder an anderen Funktionen. Aber die Frage ist, journalistisch kann man natürlich schon gucken, gibt es Bereiche, die jetzt nicht im politischen Bereich sind, die dann nicht im sportlichen Bereich sind. Also da mit den Bereichen, mit denen man vorher zu tun hatte. Ich fände es aber auch nicht gut, wenn so jemand dann gleich Anchorman werden würde oder so, sondern ich glaube, eine gewisse Zurückhaltung wäre danach schon wichtig.
Eine Zurückhaltung, das klingt erstmal nach einer freiwilligen Maßnahme, aber man könnte das Ganze ja auch beispielsweise ins Abgeordnetengesetz schreiben und dann definieren, dass meinetwegen Journalisten eine Sonderrolle haben und deswegen es für sie eine Übergangszeit geben muss. Und zwar in beide Richtungen, dass beispielsweise so jemand wie ein ehemaliger Regierungssprecher wie Ulrich Wilhelm einer war, nicht einfach Intendant des Bayerischen Rundfunks nahtlos werden kann. Das ist ja passiert oder eben umgekehrt. Dass der derzeitige Sprecher von Angela Merkel, Steffen Seibert, dass der dann auch nicht so ganz direkt und nahtlos zum ZDF zurückkehren kann, denn auch diese Option hat ja Steffen Seibert.
Ich denke, dass eine Karenzzeit wichtig ist. Man muss dann aber sehr genau gucken, welche Funktionen derjenige vorher ausgeübt hat und in welchem Bereich er tätig war. Das ist natürlich sehr spezifisch und muss man gucken, ob man das im Abgeordnetengesetz tatsächlich so genau regeln kann. Also ich glaube, man muss da sehr stark differenzieren. Wer hat eine hauptamtliche Funktion gehabt, die eben auch viele Kontakte gewährleisten, die einen direkten Draht zu Entscheidungsträgern hat, und da sollte man eine Karenzzeit haben. Herr Grindel hätte ja theoretisch jetzt eine Karenzzeit zwischen der Politik und dem ZDF, weil er ja dazwischen was anderes gemacht hat. Also von daher muss die Frage beantwortet werden, wie man denn mit solchen Verbandsvertretern dann umgeht.
Meint die grüne Medienpolitikerin Tabea Rössner. Und wir haben heute neben dem ZDF auch die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gefragt, ob sie Stellen freihalten müssen für Bundestagsabgeordnete. WDR, MDR, RBB und Deutschlandradio melden keine aktuellen Fälle. Der Hessische Rundfunk hat eine entsprechende Personalie und beim Bayerischen Rundfunk gibt's mehrere Fälle. Es sollte sich eine Menge ändern in Simbabwe. Es sollte demokratischer zugehen. Es sollte mehr Meinungsfreiheit geben, nachdem Robert Mugabe aus dem Präsidentenamt gedrängt wurde vor mittlerweile anderthalb Jahren. Aber es ist anders gekommen. Auch die Nachfolgeregierung geht immer noch hart gegen Kritiker vor und es gibt weiterhin kaum unabhängige Medien. Und genau das ist der Grund, warum sich vor allem junge Simbabwer in erster Linie über soziale Netzwerke informieren und sich auch selbst für die Meinungsfreiheit engagieren, sich trotz aller Schikanen nicht mundtot machen lassen. Leonie March berichtet.
Redaktionssitzung nach einem langen Schultag. Fünf Jugendliche sitzen im Kreis und beraten, worüber sie demnächst berichten sollen. Relevant sei alles, was Kinder und Jugendliche hier in Chitungwiza am Rande der Hauptstadt Harare betreffe, sagt der 18-jährige Edson Morombe. Wir wählen Geschichten aus, die stark genug sind, um sich auf das Leben von Jugendlichen hier in der Gegend auszuwirken. Diese Wirkung kann darin bestehen, Jugendliche über ihre Rechte aufzuklären, Aufmerksamkeit für ein Problem zu schaffen und damit im besten Falle zur Lösung beizutragen. Die Artikel werden im Rahmen des Medienprojekts Citizen Child veröffentlicht, online, über soziale Netzwerke und sogar auf einer Seite der Sonntagszeitung. Dank der guten Kontakte des Fernsehjournalisten Timothy Makwarimba, dem Gründer dieser gemeinnützigen, spendenbasierten Initiative. Etwa die Hälfte der Bevölkerung in Simbabwe sind Kinder und Jugendliche, aber in den Medien hatten sie lange keine Stimme. Es wurde zwar über sie berichtet, aber sie selbst kam kaum zu Wort. Das wollte ich ändern. Ich habe das Projekt Citizen Child genannt, frei übersetzt also Kindbürger, weil wir diese jungen Simbabwer als gleichwertige Bürger wahrnehmen sollten. Sie selbst lernen, wie sie sich aktiv einbringen können, um die Situation in ihren Vierteln zu verbessern. Diese Verbesserung ist dringend nötig. Die Jugendlichen, denen Makwarimba in Workshops das Einmaleins des Bürgerjournalismus beibringt, stammen meist aus ärmlichen Verhältnissen. Die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen der jahrelangen Misswirtschaft unter Mugabe prägen ihren Alltag. Mädchen hätten es besonders schwer, erzählt die 17-jährige Zizisana. In meinem letzten Artikel ging es um Gewalt und Ausbeutung. Ich habe auch schon über Kinderehen geschrieben. Ein Mädchen hat mir ihr Schicksal erzählt. Auf diese Geschichte habe ich viele Reaktionen bekommen und sie hat auch etwas bewirkt. Wir haben uns an einer Petition beteiligt, die letztlich zu einem Verbot von Kinderehen geführt hat. Es fühlt sich großartig an, dass ich dazu beitragen konnte. Auch vor politisch brisanten Themen schrecken die jungen Reporter nicht zurück. Etwa als die Regierung jugendliche Schläger angeheuert hat, um Oppositionsanhänger einzuschüchtern, oder als die Armee bei den letzten Protesten auch auf Schüler geschossen hat. Eigentlich dünnes Eis in einem Land wie Simbabwe, in dem die Pressefreiheit deutlich eingeschränkt ist, meint Timothy Makwarimba. Als Erwachsener denkt man immer auch an die Konsequenzen. Aber Kinder schreiben ungefiltert, was sie denken. Das seien ja nur Kinder, sagen die Leute dann, wenn es brenzlig wird. Und Kinder muss man aus ihrer Sicht nicht ernst nehmen. Daher müssen unsere jungen Reporter generell kaum Repressalien fürchten. Manchmal müssen wir sie jedoch vor sich selbst in Schutz nehmen und ihnen raten, vorsichtiger zu formulieren. Das ist zwar schade, aber leider eine Realität. Die Realität in ihrem Land, von Pressezensur bis zu Verstößen gegen Kinderrechte, nehme sie heute viel klarer wahr als früher, betont die 17-jährige Zizi, als sie sich am späten Nachmittag auf den Nachhauseweg macht.
I'm now very alert when I walk.
Heute laufe ich sehr wachsam durch unser Viertel. Ich nehme alles wahr, was um mich herum geschieht. Viele Probleme habe ich früher gar nicht erkannt oder einfach so hingenommen. Aber heute denke ich darüber nach, was ich darüber schreiben und wie ich etwas verändern könnte. Ich denke also viel kritischer als früher. Genau das ist eines der Ziele von Citizen Child. Die Förderung einer jungen Generation, die keine Angst hat, Position zu beziehen und so zur demokratischen Entwicklung in Simbabwe beiträgt.
Ein Beitrag war das von Leonie March. Ob das Pflanzenschutzmittel Glyphosat nun krebserregend ist oder nicht, das ist umstritten. Dazu gibt's mehrere Studien und noch mehr Meinungen. Das ist ein Thema, das viele Menschen interessiert, das gesellschaftlich relevant ist. Weswegen sich das Internetportal fragdenstaat.de entschieden hat, ein Glyphosat-Gutachten des Bundesinstituts für Risikobewertung online zu stellen, das auf ein mögliches Krebsrisiko hinweist. Das war aber illegal, dieses Online-Stellen, hat jetzt das Landgericht Köln entschieden. Fragdenstaat.de habe gegen das Urheberrecht verstoßen. Die Betreiber der Online-Seite sprechen nun von einem Angriff auf die Pressefreiheit und verweisen wiederum auf das Informationsfreiheitsgesetz. Klingt kompliziert und ist es auch, und deshalb lassen wir uns das jetzt mal von einem Experten einschätzen, vom Juraprofessor Matthias Rossi von der Uni Augsburg. Guten Tag, Herr Rossi.
Grüß Sie, Herr Stern.
Wie sehen Sie das? Darf eine Seite wie fragdenstaat.de so ein Gutachten 1:1 online stellen von einer staatlichen Institution?
Ja, die Frage ist in der Tat kompliziert. Sie ist in diesem Fall allerdings in meinen Augen durchaus eindeutig zu beantworten und auch richtig beantwortet worden vom Landgericht Köln, denn es geht in diesem Fall streng genommen gar nicht um das Informationsfreiheitsrecht, sondern es geht tatsächlich um das Urheberrecht. Das Informationsfreiheitsrecht in der Tat, das gibt jedem Einzelnen einen Anspruch auf Zugang zu bestimmten Informationen, und so hat, fragt den Staat, offensichtlich ja auch dieses Gutachten erhalten und fordert jetzt auf seiner Homepage auch alle weiteren Interessierten auf, sich dieses Gutachten individuell zu besorgen. Das wird das Bundesinstitut für Risikobewertung dann sicherlich auch preisgeben. Die Frage aber, die jetzt vom Landgericht Köln entschieden wurde, ist, ob dieses Gutachten auch allgemein zugänglich gemacht werden darf. Und das ist eine Frage, die das Urheberrecht beantwortet. Und das Urheberrecht sagt insoweit eindeutig, dass das Erstveröffentlichungsrecht beim Urheber liegt. Und wenn der nicht zustimmt, dann darf ein Dritter diese Information eben nicht zugänglich machen.
Das bedeutet, wenn ich jetzt als einzelner Bürger beispielsweise dieses Glyphosat-Gutachten haben möchte, dann muss ich das bekommen. Aber wenn ich jetzt als Journalist das veröffentlichen möchte, auch für Sie und für alle anderen, also gebündelt, dann darf ich das nicht.
Das ist in der Tat richtig. Das klingt möglicherweise widersprüchlich, liegt aber eben in der Konsequenz des Urheberrechts begründet. Jeder Einzelne darf es haben, weil es urheberrechtlich nicht von Belang ist. Das Urheberrecht spricht erst dann von einer Veröffentlichung, wenn es tatsächlich einem, ja, technisch gesprochen unbestimmten Adressatenkreis, also mehr oder weniger allen, zur Verfügung steht, während alles andere, die nur individuelle Bekanntgabe, das Erstveröffentlichungsrecht eben unberührt lässt.
Aber das bedeutet doch, dass es da Informationen gibt, ein wissenschaftliches Gutachten, das durch Steuergelder zum Beispiel finanziert wurde und das einfach nicht veröffentlicht werden darf, weil die entsprechende Behörde selber sagt, nö, wir veröffentlichen das nicht und dann dürfen es halt Medien auch nicht?
Ja, so ganz richtig ist das nicht. Also zum einen ist das Urheberrecht ja kein Urheberrecht des Staates, sondern da steht eine konkrete Person dahinter, da wird irgendein Gutachter in dem konkreten Fall dahinter stehen, und der hat eben nicht nur wirtschaftliche wirtschaftliche Interesse, die hat er im Zweifel sogar gar nicht, sondern er hat eben auch sogenannte Urheberpersönlichkeitsinteressen daran. Und über die darf grundsätzlich auch der Staat sich nicht hinwegsetzen. Das heißt, der Konflikt steht hier eigentlich nicht zwischen dem Bundesinstitut für Risikobewertung auf der einen Seite und der Presse, wie Sie jetzt immer sagen, dazu vielleicht gleich noch etwas, sondern der Konflikt besteht dann zwischen dem konkreten Gutachter. Wenn der das nicht veröffentlichen möchte, dann muss er das auch nicht durch Dritte dulden. Vielleicht ein ergänzender Satz. So ganz verstehe ich die Aufregung nicht, weil über den Inhalt durchaus ja berichtet werden dürfte. Das Urheberrecht schützt grundsätzlich ja zunächst erstmal nur die Form der Veröffentlichung und nicht etwa den konkreten Inhalt.
Nun ist der Glyphosat-Fall nicht der einzige. Es gibt noch einen anderen aktuellen Fall. Und zwar wollen die Kollegen von BuzzFeed Dokumente bekommen von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Richtig, ja.
Da geht es um mögliche Menschenrechtsverstöße in einem Projekt in Kongo, das die Kreditanstalt gefördert hat. Und BuzzFeed beruft sich auf das Informationsfreiheitsgesetz. Hat wiederum jetzt BuzzFeed Aussicht auf Erfolg?
Also zunächst einmal ist dies tatsächlich ein konkreter Fall des Informationsfreiheitsrechts, ein Fall allerdings, der extrem umstritten ist, weil die Regelung im IFG, wie das Informationsfreiheitsgesetz in der Abkürzung heißt, hier nicht ganz klar sind. Das IFG spricht einerseits von Stellen, die verantwortlich, die verpflichtet sind, Informationen preiszugeben, nämlich die Behörden, und dann von sonstigen Stellen, die eben nur dann informationsverpflichtet sind, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Und wenn ich mich richtig informiert habe, dann beruft sich die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, genau darauf und sagt, sie hätte in diesem konkreten Fall keine öffentlich-rechtlichen Verwaltungsaufgaben wahrgenommen. Juristisch wird das Ganze dadurch kompliziert, dass diese Ausnahme eben nur dann greift, wenn man nicht ohnehin schon eine Behörde ist. Und nach ganz herrschender Meinung und ständiger Rechtsprechung ist die KfW eine Behörde, sodass jedenfalls die Verwaltungsgerichte sicherlich hier eine Anspruchsverpflichtung annehmen würden. In der Literatur, das will ich durchaus nicht verschweigen, ist das umstritten. Ich selbst sehe das auch kritisch, habe also ein gewisses Verständnis für die KfW, aber nochmal, die Rechtsprechung wird den Anspruch wohl bejahen.
Meint der Jurist Matthias Rossi von der Uni Augsburg. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Bei der Goldenen Kamera, also diesem Filmpreis mit den wenigen Zuschauern, da ist am letzten Wochenende etwas Interessantes passiert. Da hat erst eine junge Frau einen Sonderpreis für Klimaschutz bekommen.
Die Schülerin aus Schweden, Greta Thunberg.
Dann gab's Applaus dafür, dass sie sich fürs Klima und die Umwelt einsetzt. Ja, aber weil die Show halt immer weitergehen muss, wurden dann auch noch andere Preise überreicht.
Und zwar wird der Nachwuchspreis bei der Goldenen Kamera in diesem Jahr von VW gefördert. Und deswegen möchte ich dir gerne einen Autoschlüssel überreichen.
Und zwar einen Autoschlüssel für einen SUV, also ein Auto, mit dem man das Klima nur sehr begrenzt schützen kann. Wird die Sache mit dem Klimaschutz also nur mal kurz medial gehypt und dann geht's weiter wie vorher? Darüber macht sich jetzt Arno Ozesek Gedanken in seiner Medienglosse.
Drehen wir die Uhr ein halbes Jahrhundert zurück. Vielleicht hatte dieser John Lennon doch nicht recht, als er 1966 locker vom Hocker behauptete, die Beatles seien populärer als Jesus. Das konnte ja keiner so richtig überprüfen damals. Von Klicks, Likes und Followern, unserer inflationären Kryptowährung für virtuelle Popularität, hatte die Welt noch keinen Schimmer. Und der Plattenverkauf, bei dem Jesus ziemlich weit zurücklag, war keine wirklich faire Messlatte. Soll heißen, vielleicht war der Sprücheklopfer John selbst ein Opfer der Beatlemania, dem irren Komplott ausgerasteter Fans und ausgerasteter Medien. Trotzdem gilt noch heute, wer auch nur in den Verdacht gerät, populärer als Jesus zu sein, hat aufmerksamkeitsökonomisch gesehen seine Schäfchen im Trocknen. So wie jetzt gerade Greta Thunberg, die mit Jesus die Predigtpower und mit John das weltgeistige Charisma teilt, aber wegen des blöden Klimawandels halt scharf darauf ist, den Homo sapiens insgesamt mal so richtig kreissägenmäßig zu nerven. Nicht schlecht für eine 16-Jährige. Radikal populistisch auf Umweltpanik machen und der halbe Planet, wenn nicht der ganze, hört interessiert zu. Aber das funktioniert natürlich nur, weil die Medien mitspielen. Und nur, solange sie es tun. Und in diesem Punkt ist die monothematische Greta nicht ganz so gut gerüstet wie Jesus und John. Erinnern wir uns. Die Botschaft von Jesus wurde mittels einer eigens für ihn gegründeten Religion zum Longseller, obwohl der flüssige Buch- und Zeitungsdruck erst 1500 Jahre später in Gang kam. und John warf mit den anderen Pilzköpfen nach seinem Kessen-Jesus-Statement noch mehrere Jahre ganz und gar nicht monothematische Mucke auf den Markt. Was dagegen Gretas ohnehin gut abgehangene »Wir müssen endlich was tun« Botschaft angeht, tja, was kann da noch Substanzielles nachkommen? Wir wünschen Gretas Klimamission natürlich alles Gute und gern auch den Friedensnobelpreis, für den sie vorgeschlagen wurde. Aber die bittere Wahrheit lautet, vielen Top-Themen ergeht es in den Medien, sowie Trauben in der Mostpresse. Sie werden bis zum letzten Tropfen ausgequetscht und dann ist erstmal Schluss mit dem Hype. Das war selbst nach 9/11 so. Ein Ereignis, das manche Journalisten zur gewaltigsten Zäsur seit der urzeitlichen Trennung der Kontinente stilisiert haben. Es konnte nicht genug darüber geschrieben, gesagt und gesendet werden. Doch der Rauch war nach dem Fall der Twin Towers noch nicht allzu lange verweht, da hatten dieselben Journalisten teils keinen Bock mehr. Osama bin Laden, Ground Zero, ach nee, ist doch durch. Und genau darin liegt, jetzt mal aus der Sicht eines gehypten Themas gesprochen, das Erbarmungslose. Du kannst ganz schnell wieder durch sein, jedenfalls fürs Erste, sogar wenn du 9/11 bist. Übrigens, es nutzt gar nichts, wenn ein Thema deshalb flennend zu den Medien rennt. Buhu, warum bin ich denn sowas von durch bei euch? Was habe ich falsch gemacht? Nichts, liebes Thema. Journalisten wissen auch nicht genau, warum deine Zeit vorbei ist. Sie wittern nur, dass es so ist und prüfen anhand anderer Medien, ob ihre Witterung sie trügt. Wenn nicht, bist du durch. Was das für Greta Thunberg bedeutet? Nun, falls sie den Klimawandel zügig stoppen könnte, bliebe sie wohl bis zum Abschluss des Projekts in den Schlagzeilen. Aber ein solcher Stopp, die Thunbergsche Notbremsung quasi, ist laut Klimaforschung und gesundem Menschenverstand unwahrscheinlich. Das Klima dürfte sich vielmehr auch künftig schneller wandeln als die Dreckschleuder Mensch und neue Mahner werden uns deshalb tüchtig ins Gewissen reden, getragen von neuen Hypes.
Eine Glosse war das von Arno Ozesek.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Lokalchef bei der Ostsee-Zeitung in Rostock und unsere Schlagzeile in der morgigen Ausgabe lautet: Nun also doch, Rostock-Schüler fahren ab Sommer kostenfrei Bus und Bahn. Ein Thema, über das Rostock anderthalb Jahre diskutiert hat und bei dem die Hansestadt bundesweit Vorreiter sein dürfte und sein will. Das große Ziel ist es, auch den jüngsten Mitgliedern der Stadtgesellschaft Mobilität zu ermöglichen, losgelöst von finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Und gleichzeitig möchte Rostock damit auch ein Ausrufezeichen in Sachen moderner und grüner Mobilität setzen und schon den Jüngsten beibringen, dass Busse und Bahnen eine tolle Alternative zum eigenen Auto sind.
Postmortale Roadtrips sind inzwischen fast schon ein eigenes Genre im Romanbereich. Zumindest gibt's immer wieder Bücher, in denen eine Leiche ins Auto gepackt wird. Und dass dieses Thema immer noch einiges hergibt trotzdem, das beweist ein aktuelles Buch namens Rückwärtswalzer. Und genau das stellen gleich nach den Nachrichten die Kollegen vom Büchermarkt vor. Und noch ein Hinweis, der Fall Grindel, der beschäftigt uns online weiter. Also die Frage, ob und wann Medienhäuser eine Stelle freihalten müssen für Bundestagsabgeordnete. Fakten und Einschätzungen zu diesem Thema finden Sie ausführlich auf deutschlandfunk.de/mediasres. Und genau diese Sendung Medias Res gibt es morgen wieder ab 15.35 Uhr. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Mittwoch.